Unser Predigtext steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Das ist in den ausgelegten Bibeln, Seite 222 im Neuen Testament. Und dieses Wort kennen Sie alle auswendig. Man hätte die beiden Verse davor mit reinnehmen können, aber wir wollen uns beschränken. Sehr interessant, dass der Paulus im 12. Vers rät, wir sollten einander nicht bloß die Hand geben, wenn wir uns treffen, sondern uns mit dem heiligen Kuss grüßen. Jetzt keine Sorge, ich verlange das heute nicht von Ihnen. Aber wissen Sie, dass die echte Herzlichkeit und die Liebe der Gemeinschaft der Heiligen was Großes ist. Wo man wirklich keine Schranken hat, sondern den anderen höher achtet als sich selbst. Und dann die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Jetzt habe ich aber heute ausnahmsweise noch ein zweites Wort. Und das habe ich dazu genommen, einfach, ich wollte, dass für Sie das einen anderen Lebensbezug noch bekommt. Und das hat sich ganz wunderbar ergeben zu dem Wort auch, das Frau Munsinger uns erzählt hat, Psalm 42, die Verse 1 bis 3. Wenn Sie die auch noch aufschlagen, Psalm 42, 2 und 3. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Man kann ja heute eine merkwürdige Unsicherheit in den Kirchen hin und her beobachten. Und zwar geht es immer um die Frage, wie wir eigentlich mit unserer modernen Zeit heute zurechtkommen. Es ist also wichtig, dass man sich in unserer Zeit auch anpasst, dass man mit der Zeit geht, dass die Kirchen nicht rückständig sind. Ja, sagen Sie mal, sind wir rückständig? Wir gehen doch mit der Zeit. Wir sind doch egoistisch wie die anderen, wir sind doch materialistisch wie die anderen, wir sind doch geldgierig wie die anderen, wir gehen doch mit der Zeit, genusssüchtig. Ja, aber die Botschaft der Kirche, die ist noch die alte, ah richtig, das Evangelium. Das Evangelium, das hat sich an unsere Zeit noch nicht angepasst. Das Evangelium, da sagen dann viele und fordern hektisch und sagen, das muss man ganz schnell ändern. Einmal sagen die einen, werft doch schnell die alten Dogmen über Bord. Die passen nicht mehr in unsere Zeit. Oder andere sagen, wir schreiben die Bibel um nach unseren heutigen Erkenntnissen. Und wieder andere sagen, das geht doch nicht, dass wir unser Leben nach Sätzen gestalten sollen. Da wird dann nicht gesagt nach Gottes Gebot, sondern gesagt nach alttestamentarischen Sätzen. Geht doch nicht mehr für uns moderne Menschen. Also die Gebote sind doch auch längst überholt. Wir haben also nichts mehr. Und das Ganze ist sehr dringend und wichtig, dass man das alles ändert, weil uns sonst die Leute in Scharen davonlaufen. Können Sie heute auf Schritt und Tritt hören? Also wir müssen schnell uns an die Zeit anpassen, sonst laufen uns die Leute noch vollends davon. Jetzt müssen Sie aber mal einen Augenblick überlegen. Es gab nur einmal in der Geschichte der Menschheit einen, der sich nicht angepasst hat an die Zeitmode und der nicht gefragt hat, was die Menschen wollen, dem es ganz unwichtig war, was die Menschen über ihn denken, sondern dieser eine hat nur das gesucht, was Gott ehrt. Sein Blick ruhte nicht auf den Menschen. Er war nicht fixiert von dem, wie komme ich an, wie erreiche ich die anderen. Er war nur an einem interessiert, ich will Gott dienen, allem, was ich bin. Es gab nur einen,
Jesus Christus.
Und dieser eine hat allein nur dadurch, dass er auf Gott ausgerichtet war, mit seinem Leben eine solch immense Leuchtkraft in diese Welt hineingegeben, dass bis zu den entferntesten Menschenvölkern alle seinen Namen schon gehört haben. Und alle ahnen, das Geheimnis des Lebens liegt in ihm. Das sind zwei ganz verschiedene Lebensweisen, ob ich so lebe, wie die Welt heute lebt, oder ob ich auf einmal merke, ich muss leben, wie Christus gelebt hat. Mit einer Ausschließlichkeit, konzentriert allein auf den lebendigen Gott, ich will ihm dienen. War die letzten Tage in Asien unterwegs und die erste Zeitung, die ich im Flugzeug in die Hand bekam, hatte einen Artikel eines Journalisten. Und das hat mich fasziniert und ich dachte, damit will ich heute beginnen. Peter Bacher. In der Welt, zum Pfingstfest, dass er sagt, jeder Mensch spürt die Kluft zwischen Menschsein und Gott, zwischen Zeit und Ewigkeit. Und in jedem Menschen lebt eine Ewigkeitssehnsucht. Wenn das heute schon die Welt begriffen hat, die Zeitung, dann wäre es Zeit, dass wir es begreifen als Christen. Jeder Mensch hat eine Ewigkeitssehnsucht. Die Menschen um uns her, die suchen nicht eine angepasste Kirche, die suchen nicht angepasste Christen, die suchen Menschen, die ihnen etwas von der Größe und Macht und Schönheit und Güte Gottes überhaupt bringen können. Etwas Echtes, etwas Erlebtes. Haben Sie in Ihrem Leben Gott gefunden? Mein erster Punkt, wo kann man Gott überhaupt finden? Für mich war es ein großes Erleben, zum ersten Mal hinter den sogenannten Bambusvorhang in das durch ein brutales sozialistisches Militärregime beherrschte Land Burma zu kommen, Myanmar. Und dort in der Stadt Rangoon gibt es eine riesige Pagode. Auf Rolltreppen fährt man dort hoch. In diesem armen Land ist das schon merkwürdig. Aber für diese Pagode, für den Buddhismus, geben sie alles. Es ist nicht nur diese riesenhafte Pagode von Rangoon, sondern unzählige Tempel drumherum. Es ist eigentlich ein Heiligtum eines alten animistischen Götzen Shugatan. Aber als der Buddha kam, dann haben am Ende seine Freunde 8 Barthaare von ihm dort platziert. Und seitdem ist das das Heiligtum, das eines der größten buddhistischen Heiligtümer der Welt. Und mich hat das immer interessiert, wie kommt in so einem Land überhaupt ein buddhistischer Mönch, der jahrelang nur in diesen Tempeln Dienst tut, überhaupt dazu, Christ zu werden. Es gibt erstaunlich viel bekehrte buddhistische Mönche in Birma. Und ich habe all denen, die ich getroffen habe, immer wieder die Frage vorgelegt und gesagt, was hat euch denn dazu bewegt, dass ihr Christen geworden seid? Und dann haben sie mir erzählt und gesagt, ja, du kannst nicht ahnen, welch eine Tiefe der Weisheit bei Buddha liegt. Ich denke oft noch an viele weise Erkenntnisse Buddhas, wie man die Zeit ertragen soll. Aber als ich zum ersten Mal von Christus gehört habe, da habe ich keine Ruhe mehr gefunden, bis ich Christus ganz hatte. Das Leben. Und ich konnte nicht mehr Buddhist bleiben. Es hat mich so gezogen. Und dann erzählten sie mir von jenen ersten 4 Birmesen, die getauft wurden. Und die ersten Missionare im Jahr 1833 haben gesagt, wir werden sie am Fuß dieser Pagode taufen. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was das an Provokation bedeutet. Der burmesische König hat gesagt, wenn dort einer getauft wird, ich werde sie unverzüglich alle töten lassen. Und der erste dieser Täuflinge sagte, der kann uns den Kopf herunterschlagen. Christus kann er mir nimmer nehmen, den habe ich. Und dann bin ich bei Christus. Da haben Menschen etwas entdeckt, Christus zu haben. Christus zu entdecken und Christus zu finden. In Christus habe ich alles. Im Buddhismus finde ich vielleicht das Nirvana, das Nichts, aber ich finde Christus nicht und finde Gott nicht. Und es bleibt am Ende erstaunlich dunkel. In Christus finde ich zur Wahrheit. Die Zeugen des Evangeliums haben uns erzählt, was sie gesehen haben, als sie Christus gesehen haben. Wenn sie es uns auf einen Begriff bringen wollen und alles zusammenfassen, was sie in Christus gesehen haben. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das war für sie das, was sie fasziniert hat. Gnade und Wahrheit. Verlässliches, gewisses, und Gnade. Jetzt tut mir es immer leid, dass viele Christen sagen, für sie sei das Wort Gnade erstaunlich blass und abgegriffen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, Gnade bedeutet mir gar nichts? Wenn Sie Gott finden wollen, wo finden Sie Gott? Über seiner Gnade. Anders nicht. Sie finden es nicht über Ihre Vernunft, Sie finden Gott nicht in der mystischen Versenkung. In diesem Psalm 42 ist ja noch das Heimweh groß, wieder zurück im Heiligtum. Also ich habe ja gar keine so feierliche Ader, vielleicht leiden Sie darunter. Viele Menschen meinen, wenn ich den Orgelschall höre in einer halbdunklen Kirche, dann spüre ich Gottes Nähe. Ich weiß nicht. Ich traue dem Frieden nicht. Wo finde ich wirklich Gott? Nicht im Heiligtum, sondern dort, wo Gott sich durch sein Wort offenbart. Und es ist immer ein Wort, das in Gnade und Wahrheit sich offenbart. Es ist kein unverbindliches, schwammiges Wort. Es ist ein Wort, das ins Gewissen trifft. Da offenbart sich Gott. Gott schwatzt mit uns nicht bloß, sondern er spricht uns an und er stillt uns. Und das ist immer der Augenblick. Und Sie kennen das Unangenehme, wenn Gott unsere dunkle Vergangenheit ins Licht zieht. Die Begegnung mit Gott, ja, wie ist Gott überhaupt? Wissen Sie, unsere Vorstellungen sind jetzt gar nicht wichtig, wie ich mir Gott vorstelle. Ein liebliches Gesicht oder welche Erscheinung hat Gott? Ist Gott sympathisch oder unsympathisch? Sehr sympathisch. Aber Gott ist auch ein grelles Feuer. Gott ist auch erschreckend. Gott ist auch heiliges Gericht. Und wenn ich Gott begegne, ist das immer auch ein Erschrecken über all den Fehlentwicklungen meines Lebens. Im Lichte Gottes stehen ist immer wieder erschreckend und da erfahren Sie seine Gnade. Sie können Gott nur erkennen über der Schuld Ihres Lebens. Bleibt für alle Menschen, aller Religionen, Völker gleich. Sie können Gott nur erkennen über seine Gnade. Und ich bin froh, dass Jesus diese Geschichte erzählt, die Sie alle in- und auswendig kennen, von jenem jungen, fiesen Schurken, der seinen Vater ausgenommen hat und dann ist er weggezogen und hat gesagt, Hauptsache mir geht's gut, ich will mein Leben genießen. Und nach einer gewissen Zeit kam er in Schwierigkeiten, hat kein Geld mehr und hat keine Freunde mehr. Und dann erinnert er sich und sagt, ich habe ja noch einen Vater, vielleicht funktioniert das. Ich kann ja den Namen meines Vaters nehmen und gehe zurück zu seinem Vater. Und da erwartet ihn nicht ein hartes Richten und eine Standpauke, sondern der Vater, der diesen Lumpensohn in seine Arme nimmt und ihm ein kostbares Gewand überstreift. Das Evangelium können Sie nicht ändern, brauchen Sie nie ändern, durch alle Zeiten. Offenbart sich Gott an Ihnen durch seine Gnade. Wenn Sie das einmal erlebt haben, dass Sie sagen, ich bin kein Stückchen besser als jeder andere miese Schurke. Und Gott hat mir seine Güte erwiesen, mir gottlosen Menschen, mich hat er geliebt. Und mich sucht er. Und mich lässt er nicht los. Das ist das Allererste. Ich kann Gott finden über seiner Gnade. Da entdecke ich ihn. Jetzt sehen Sie, wie wir einfach da entlang gehen. Dieses eine Wort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Haben Sie eigentlich Sehnsucht nach Gott? In dem Artikel von dem Peter Bracher in der Welt hat mich das auch schon interessiert. Er hat noch eine nette Story erzählt und hat gesagt, Er hätte einen Bekannten und er sei ein eingefleischter Atheist. Also es gibt keinen Gott. Und den hätte er in einer Kirche gesehen. Er sagte, was machst denn du in einer Kirche? Du bist doch einer, der gar nicht an Gott glaubt. Und er sagte, natürlich glaube ich nicht an Gott. Aber ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht ist das die Haltung des modernen Menschen. Irgendwo, ich bin ja überzeugt, dass es irgendwo einen Gott gibt. Und wenn ich an so manche Gespräche denke, die man auch so führt miteinander, dann hört man ja oft, Gott interessiert mich nicht. Ja, wie ist das? Was interessiert mich überhaupt? So wie viel Schmutz und Dreck reichen wir? Was gucken wir uns alles für einen Blödsinn an? Was interessieren wir uns? Für welches blöde Geschwätz? Wir sagen, wir wollen von Gott nichts wissen. Dabei hat unser Leben mit Gott zu tun. Kein Atemzug funktioniert in unserem Organismus ohne Gottes Güte, ohne Gottes Willen. Der ganze Kosmos, in dem wir leben, reagiert nur durch die Macht Gottes, weil er es in Gang gesetzt hat und erhält. Aber das Allerschlimmste, dass wir gar keine Sehnsucht nach Gott haben, wie in dem Psalm heißt, ich dürste nach Gott, ich verlange nach ihm, nach seiner Gnade, nach seiner Güte. Das ist mir am allerschwersten heute bei denen, die sich Christen nennen, bei den Frommen. Die kommen sich ja schon ganz überfromm vor, wenn sie morgens ab und zu noch nach dem Losungsbüchlein greifen und sagen, ich habe doch noch 3 Minuten innegehalten beim Straßenbahnfahren und an Gott gedacht. Haben Sie Hunger, Sehnsucht nach Gott? Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wann kommt denn das mit der Sehnsucht nach Gott? In dem Psalm war es ganz bestimmt so, so wie es bei uns oft auch ist. Die Sehnsucht nach Gott wacht erst auf in den Krisenstunden des Lebens, in den schweren, heftigen Erschütterungen. Wenn es in unserem Leben hart zur Sache geht. Und wenn wir spüren, halt mal, jetzt zerbricht dein Kartenhaus. Wenn wir merken, das ist alles nur eine Lüge, mit dem du dich weiter da durchs Leben schlägst. Und dann suchen wir und sagen, gibt es wirklich einen Gott? Dann fängt auf einmal das Interesse an. Oft ist nur ganz kurzfristig, solange der Engpass ist, dann sind wir wieder raus und sind wieder froh, wenn alles hinter uns ist. In den nächsten Versen, Psalm 42, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, wenn man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Ich will mein Herz ausschütten in der großen Not und Krise meines Lebens. Wo kann ich denn Gott finden? Jetzt wissen Sie, warum ich so einen langen Umweg gemacht habe. Ich wollte das nicht am Anfang der Predigt gleich abschalten. Wir haben heute Dreieinigkeitsfest. Ich finde es tragisch, dass man versucht, mit kühlen, dürren, leeren Glaubenssätzen die Wirklichkeit Gottes zu beschreiben. Das kann man nicht. Und Sie wissen, wie das in Ihrem Leben oft war, wenn Sie was auswendig gelernt haben. Und doch ist es eine Wahrheit des Evangeliums, dass Gott auf eine dreifache Weise in unserem Leben wirkt und handelt und sich bezeugt. Jetzt ist es aber merkwürdig ungeordnet in diesem Segenswort dort. Warum eigentlich ist das so rumgedreht? Also für unseren deutschen Ordnungssinn müsst ihr eigentlich anfangen mit Gott, dem Schöpfer. Und da fängt es an mit der Gnade Jesu. Und dann kommt die Liebe Gottes. Und dann erst kommt die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ganz einfach. Die Eingangspforte, durch die Sie nur zu Gott kommen können, ist nur die Gnade Gottes, die Sie selber erlebt haben. Und Sie können sie mit dürren Sätzen auswendig lernen. Sonst werden Sie sich am Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes stoßen. Sie können nur vor dem Wunder stehen bleiben. Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Sein Blut macht meine Schuld gut. Da kann ich Gott finden. Und wenn Sie da durchgehen, dann dürfen Sie mit einem Heißhunger draufgehen und sagen, jetzt wo? Was kann ich denn da finden? Die Liebe Gottes. Sie können sie erst verstehen, wenn Sie durch die Pforte der Gnade durch sind. Und dann wissen Sie, was das heute bedeutet. Nichts kann mich heute von der Liebe Gottes scheiden. Gott ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen mich sein? Es ist eine Tragik, dass es unter uns so viel verkehrte und blödsinnige Vorstellungen von Gott gibt. Vielleicht schrecken wir dadurch sehr viele Menschen ab. Es gibt keine Liebe in der ganzen Welt, Und wenn Sie die beste Ehefrau aller Ehefrauen haben, ist die Liebe Gottes unvergleichlich mehr. Gott ist die Liebe. Und da ist nichts Dunkles drin. Gott will das Beste für Ihr Leben. Sie können seine Liebe erst erkennen, wenn Sie durch die Pforte durch sind und das erkannt haben, wie er Sie lieb hat. Und wie er nur das eine sucht, Sie zu tragen, Sie zu umgeben, Sie zu schützen und bei Ihnen zu sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die sei mit Ihnen. Jetzt kommt noch, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich will so überschreiben, jetzt bloß einfach trinken wie ein durstiger Hirsch. Also bei uns kann man sich das schon schön vorstellen, wie so ein durstiges Tier trinkt. Aber in einem Land, der Psalm ist schließlich dort entstanden, wo es 9 Monate nicht regnet. Wieso dort so ein Hirsch, wenn er endlich die Wasserquelle gefunden hat, über das Wasser herfällt und einfach das Wasser in sich aufschluckt? Wissen Sie, was Glauben ist? Trinken. Trinken von der Liebe Gottes, von der Gnade nehmen. Philosophiert doch nicht. Heute am Dreieinigkeitsfest, ich wollte es Ihnen so sagen, wie ein Durstiger, wie ein Verlangen dahin zu gehen, Herr, sagen, ich habe keine Kraft, ich habe keinen Mut, ich kann nicht und ich will von dir nehmen, merken Sie, wenn Sie mal anfangen, in der Bibel zu lesen und die Worte, das ist ganz anders, da wird man auf einmal satt und kann trinken und trinken. Ich wünsche Ihnen eine solche Sehnsucht, solch einen Heißhunger, dass ich muss sagen, ich mache da morgens eine Viertelstunde stille Zeit. Ich habe mal richtig, sagen Sie, im Urlaub mir Zeit genommen und einfach mich hineinversenkt. Jetzt kommt nämlich was Wunderbares. Wie es vorhin uns schon berichtet wurde, in der ganz aktuellen Lebenserfahrung. Diese Kräfte, die uns der Herr gibt, das ist sein Geist. Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leib sollen Ströme lebendigen Wasser fließen. Das verändert unser Leben. Wissen Sie das? Die Kraft des Heiligen Geistes macht uns nicht zu irgendeinem blöden Menschen, sondern der Geist Gottes, der will uns ja unserer Natur entsprechen, harmonisch, freundlich, gütig, voller Liebe, voller Sanftmut machen. Wo es dieser Geist Gottes in uns wirkt, die Bibel hat immer ein Bild dafür von einem Garten, wo es plötzlich sprost, gerade dort, wo Sonne ist. Und dann kommt Wasser her, ein bewässerter Garten, ja, dann plötzlich kann es sprossen und grünen. Es gibt unter uns so viel trainiertes, künstliches Christentum. Aber das, was wirklich durch die Vollmacht des Heiligen Geistes geschaffen ist, das ist Veränderung. Veränderung, die durch und durch geht in unserem Leben. Ohne Wasser verdorren wir. Wenn Sie das abschneiden, dann geht das nicht lang. Ich kann nur leben aus der Fülle der Gegenwart Gottes. Und jetzt wollte ich wissen, wie lange Sie eigentlich Zeit sich nehmen täglich, um in der Gegenwart Gottes zu verharren. Ich denke nicht, dass heute Anpassung an die Welt das Problem der Christen ist. Wir sind alle viel zu arg angepasst an die Welt. Heute ist das Problem, ob wir noch Ebenbild Gottes sind. Ob unser Denken, Arbeiten und Planen geprägt ist von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Jetzt lassen Sie mich noch mal ein Bild nehmen aus der Geschichte Burmas. In diesem Jahr, als die ersten Missionare damals kamen, die ja viele Monate im Gefängnis waren. Einer der ersten Missionare, Adoniram Judson, hat seine Frau angekettet gehabt. Die hat in Ketten ihr erstes Baby im Gefängnis bekommen. Unter Ratten und Dreck. Und es gab keine Frucht. Bis heute gibt es unter den Birmesen, unter den wirklichen Volksbirmesen, nur ganz wenige Christen. Da ist einer von diesen Bergvölkern, von diesen Volksstämmen dort, diesem Judson immer nachgelaufen. Es war ein ganz schwieriger, notvoller Mann. Ich habe Ihnen die Geschichte schon mal erzählt. Aber die muss man im Auge behalten. Und schließlich hat der Judson Mitleid gehabt, dieser amerikanische Missionar, und hat diesen Sklaven namens Kotabio freigekauft. Und der Sklave sagt dann, ich bleibe bei dir. Dem Judson war es gar nicht so recht, weil dieser Kotabio so ungehobelt, so ein schlechter Charakter war, ohne Sitten, ohne Manieren, meist auch immer aufbrausend.
Dieser Kotabio war einer der ersten, die Christen wurden. Und dieser ungehobelte, miese, fiese Charakter war bis heute das größte Evangelisationsinstrument Gottes in Burma. Tausende und Abertausende sind nur durch das schlichte Wort dieses Kotabio zum Glauben gekommen, obwohl jeder die Mängel seines Charakters spürte. Er war für jeden ein anstößiger, fehlerhafter, sündiger Mensch. Er rühmte die Gnade und das hat die Menschen angezogen. Und sie spürten etwas von der veränderten und erneuernden Kraft des Geistes Gottes. Das ist dieses Volk der Karen, das seit 50 Jahren in einem gnadenlosen Bürgerkrieg mit der sozialistischen Militärregierung lebt. Mir ist nur die Frage, ob Sie das verstehen, was andere erlebt haben, dass sie sagen, ich möchte die Gegenwart Gottes erleben, ich möchte, dass sein Geist mich treibt und ich will Ihnen dieses Segenswort einfach zusprechen. Die Wirklichkeit des dreieinigen Gottes will in Ihrem Leben sein und Sie umgeben, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Sie sei so, dass sie uns verändert, dass sie uns das Leben bringt, erneuert und bekräftigt. Es ist was Herrliches, wenn einer Lebenshunger hat, wenn einer eine Sehnsucht hat. In dem Psalm 42 heißt es so schön, wann werde ich dahin kommen und Gottes Angesicht schauen? Ach, das wäre mal herrlich, wenn ich diesen ewigen Gott sehen dürfte. Ich, der Tag ist heute. Der Herr steht vor der Tür und will bei uns einkehren. Er will mit seiner Gnade mir begegnen, er will mit seiner Liebe mich umgeben und er will mit seinem Heiligen Geist mich erfüllen. Amen.